Hi, ihr Lieben. Und wir sind wieder zurück aus Israel und sind wieder hier in der Nähe von Gießen auf deutschem Boden sozusagen. Und erstmal möchte ich mich bedanken für euren Feedback für die letzten Botschaften, die Esther-Botschaften. Echt, das hat mich total ermutigt, von einigen von euch wirklich Feedbacks zu bekommen zu haben und auch dementsprechende Rückmeldungen, die wirklich da, ja, wo ich selbst ermutigt bin, wie der Herr da spricht und wie er das Wort benutzt, um uns dort wirklich an seinem Plan und an seinem Geschehen da unsere Herzen zu öffnen und seinen großen Plan zu sehen, uns dort hineinzuführen, persönlich. Und also echt vielen Dank. Und an der Stelle ermutige ich euch wirklich, gebt mir Feedbacks, wenn ihr wollt, auf meine Telefonnummer, auf dem Alexander Dietz, auf meiner privaten. Das ist echt auch schön für mich zu hören. Oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr da nochmal was klarstellen wollt oder so, wirklich, ich bin da total, freue ich mich sehr darüber und ja, einfach zu hören, wie das bei euch ankommt, wie ihr da vom Herrn geleitet werdet. Das Interessante war wirklich jetzt auch hier in Deutschland angekommen zu sein und in meiner stillen Zeit, dann habe ich den Herrn gefragt, für mich einfach, was ich lesen sollte. Und es kam wirklich wie dieses, ja, wo bist du gerade von dem geistlichen Kontext her, außerhalb von Zion, ja. Und da kamen mir die Prophetenbücher Hesekiel und Daniel, die ja im Exil lebten, also die außerhalb von Zion wohnten und lebten und dort von dem Herrn Dinge erlebt haben mit dem Herrn, mit dem Umfeld, mit dem Königreich, in dem sie gelebt haben. Und ich habe angefangen, Daniel zu lesen, und es hat wieder so angesprochen, angefangen zu sprechen. Und deswegen werden jetzt die nächsten Sessions uns mit dem Buch Daniel beschäftigen und wir dort hineinschauen und auch von Kapitel zu Kapitel. Ich habe heute schon mehrmals das gelesen und es spricht und spricht. Und also hiermit die Ansage für die nächsten Sessions, das Buch Daniel mal zu betrachten, durchzulesen für euch. Und vielleicht hier zu dem Hintergrund, wenn ihr das lest, macht es wirklich einfach. Stellt euch vor, wir sind außerhalb Zions. Wir bereiten uns sozusagen auf diese Rückkehr nach Zion vor, auf dieses Zurückkommen nach Zion. Und was ich da witzigerweise wirklich auch gelesen habe im ersten Kapitel, Daniels Lebensende, im ersten Kapitel, Vers 21, schreibt er, und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des König Kairos. Und das Interessante ist, dass genau dieser Vers auf den Beginn von Esra hinweist, von dem Buch Esra. Also nachdem Daniel nicht mehr da ist, kommt das Buch Esra und es kommt diese Rückführung nach Zion. Und dieses Buch Daniel beschreibt jetzt unser Leben hier. Und auch wirklich, also das ist auch für mich ganz persönlich so, dieses Empfinden, wir sind jetzt hier außerhalb Zions, wir leben hier unter geistlichen Bedingungen, auch in einem geistlichen fremden Königreich, umgeben von einem feindlichen Königreich, das mit unserem inneren Königreich, wo Jeschua auf dem Thron sitzt, in Spannung und im Krieg eigentlich lebt. Und jetzt ist die Frage. Und dieses Buch Daniel beschreibt es an so vielen schönen Stellen, wie Daniel sich verhält, wie der feindliche König, ich sage jetzt der feindliche König auch, verhält, wie sein Herz ist, wie das Herz Daniels ist, wie das Herz von den treuen Freunden Daniels und den drei Freunden von ihnen ist und wie das mit diesem feindlichen Königreich in Spannung und in einem Kampf und in einem Zusammenkommen von Licht und Finsternis einfach ist. Und das ist sehr, sehr spannend. Und wenn ihr das lest, dann betrachtet es wirklich so, wie unsere Herzenshaltung wie Daniel, die Herzenshaltung eines feindlichen Königs. Und Daniel, der seinem König, nämlich Elohim, dem Gott, dem Höchsten, ja, wie er auch immer in dem Buch genannt wird, treu ist, wie er nicht einen fremden Götzendienst betreibt, sondern diesem König treu ist. Und wie wir schon festgestellt haben, diese Botschaften, die ich gebe, beziehen sich immer auf das Königreich. Und das Spannende ist, dieses Evangelium des Reiches Gottes, das ist hier der Kern, um was es mir geht, hier aufzuzeigen und mit euch hier zu entdecken. Und lasst uns da einfach reinschauen. Okay, und wir erleben gleich in dem ersten Kapitel, in den ersten Versen, das steht, und im Kapitel 2, und er brachte sie, also die Geräte des Hauses Gottes, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in Nebukadnezars Hand, und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Shinar, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und jetzt ist die Frage, was sind diese Geräte? Warum bringt Gott in diesem Vers dreimal die Tatsache, dass die Geräte von der Stiftshütte, von dem Tempel, von der wahren Gottesanbetung jetzt in dieses Götzenhaus, in dieses Ferne raus aus Zion, weg davon, weggebracht worden ist, in ein Haus eines fremden Gottes, nämlich in das Gottes von Nebukadnezar, und er brachte sie in das Land China, in das Haus seines Gottes, also dieses Wegführen dieser Gerätschaften. Und für mich beinhalten die Gerätschaften ist ein Symbol von dieser Ordnung des wohlgefälligen Gottesdienstes. Und die werden jetzt weggebracht. Die werden in ein fremdes Land, in ein fremdes Gotteshaus, in ein Götzenhaus gebracht. Und dort sind sie und dort liegen sie. Und wenn man sich dann die Geschichten, die wir kennen, was mit diesen Gerätschaften passieren, ja, dass sie verunreinigt werden, indem aus ihnen getrunken wird, gesoffen wird, die Könige diesen Wein nehmen und sich daran betrinken. Ja. Und das ist dieser Gottesdienst, auch die Propheten sprechen davon, dass die Priester und die Propheten betrunken sind vom Wein, dass wir gar nicht mehr wissen, wem diese Gerätschaften gehören. Und da kommt jetzt auch wieder dieses Schwert ins Spiel, was mich auch persönlich betrifft und was mir schwerfällt auszusprechen. Aber unser Gottesdienst, der weiß manchmal gar nicht, was diese Gerätschaften, wo die eigentlich ihren Ursprung haben, in wessen Tempel die gehören, sondern wir nehmen sie und die Priester, die falschen Propheten, die heutzutage genau noch so in unserem Umfeld sind, die Frieden, Frieden, Frieden rufen, aber wir bewegen uns momentan eher zu einem Krieg hin und sind in einem inneren geistlichen Kampf, ja, die trunken sind vom Wein und eigentlich nur ein Wohlfühlevangelium bringen, aber nicht ein Evangelium, das wirklich die Seele vom Geist trennt. Das ist für mich alles in diesen Bild hineingebracht, in diesen ersten Vers. Diese Geräte sind weg in einem fremden Tempel, in einem Tempel, der nicht mehr dem Gott Abrahams geweiht ist und nicht mehr, wo nicht mehr Jeschua, der König der Juden, auf dem Thron sitzt, sondern ein anderer Gottesdienst stattfindet. Und die Propheten warnen ständig Israel und somit auch uns, die Gemeinde, dass wir nicht trunken sein sollen vom Wein, dass wir diese Lügen reden, Propheten, die nicht mehr richtig weissagen. Darauf müssen wir genauso erzittern vor diesem Wort Gottes und prüfen und den Geist wirklich uns ergründen lassen. Und das steckt für mich schon alles in diesem ersten Vers, der mir dieses Bild gezeigt hat. Und etwas noch sehr Tiefes, als ich das zum zweiten Mal gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass hier das Land Shinar genannt wird. Und dazu möchte ich, dass wir aufschlagen 1. Mose 10,10. Eigentlich möchte ich lesen vom Vers 8. 1. Mose 10, Vers 8. Und Kusch zeugte Nimrod. Der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Königreiches war Babel. und Erech und Akkad und Alkne im Land Shinar. Dieses Bild von Nimrod. Nimrod war der Erste, der ein Königreich aufgebaut hat. Vor Nimrod gab es keine Menschen, die ein Königreich aufgebaut hat. Das Interessante, wenn wir in die hebräischen Schriften schauen, dass der Name Nimrod bedeutet, wir werden rebellieren. Ja? Und es ist nicht leicht zu erklären, aber dieser Nimrod ist wie ein Bild für einen Rebell, der ein Königreich erbaut hat und der sich Menschen gejagt hat. Also er ist ein gewaltiger Jäger und damit ist nicht, dass er keine Tiere gejagt hat, sondern er hat Menschen gejagt und zwar hat er sie von Gott entfernt. Er ist den Menschen nachgegangen und hat die Menschen gejagt und hat sie letztendlich in sein Königreich hineingezogen und sein Name, wir werden rebellieren, beschreibt eigentlich von einer wirklich sehr geistlichen Sicht, was sein Königreich beinhaltet. Und dieses Wort vor dem Herrn, ja, also im Hebräischen, ich habe das auch zum größten Teil diesen Kern von diesem Bild und des Mannes Nimrod, von diesem Rebell, habe ich zum größten Teil von einem messianischen Freund, der darüber wunderbar lehrt. Ja. Also ich bin da selbst noch an diese Tiefe heraus zu arbeiten. Aber dieser Mann Nimrod, dessen Name wir werden rebellieren ist, der diese Stadt Babel baut, also diesen Turm in dieser Ebene, also im Vers 11 ist der Turmbaum zum Babel eben auch in dieser Ebene im Land China, ja, der dort wird ein Turm gebaut von diesen Menschen, die sich diesen Nimrod angeschlossen haben, weil er hat eben dieses Königreich. Ja, und von diesem Königreich ist dort die Rede. Das heißt, es ist ein Königreich und diese Menschen, die dort sind, sind in seinem Königreich, die bauen jetzt diesen Turm und diese Babel heißt auch im Hebräischen Verwirrung. Also es spricht so deutlich, diese Worte im Hebräischen, ja, dass daraus eigentlich eine Geschichte wirklich deutlich wird, dass dieser König, der dieses Königreich hat, wir werden rebellieren, dass er Gott vor dem Angesicht Menschen jagt, um mit diesem Geist der Rebellion sie von Gott wegzubringen, dass in dieser Ebene China dieser Turm gebaut wird, der Turm Babel oder Babel der Verwirrung heißt und dass diese Menschen sich einen Turm bauen, um sich einen Namen zu machen, ja, und sich eben durch diese Entfernung von Gott, dass sie Angst haben, jetzt nicht mehr da zu sein, sondern es steht da, sie wollen sich einen Namen machen, auf dass sie nicht verstreut werden, ja, dass diese Beziehung von der Ewigkeit zu Gott, dass es eigentlich um eine Identität in Gott geht und nicht auf horizontaler menschlicher Ebene, wo man sich eben einen Namen machen muss hier auf dieser Erde. Also diese Dynamiken, die wir jetzt noch in unseren eigenen Herzen vorfinden, wenn wir in die Welt schauen, ja, das spricht so in diesem Kern von dem, gegen welches Königreich wir letztendlich angehen und welchen König wir in unserem Herzen eben die Erde geben wollen. Jo, ein bisschen verzwickt finde ich auch, aber trotzdem von den Bildern klar und in den ersten Versen, also das alles aus diesen ersten Versen herauszulesen, das hat mich einfach gepackt. Gut, aber wenn wir jetzt auf Daniel wieder schauen, in diesem Kontext, also in diesem fernen Königreich, in diesem Fremden, in diesem Königreich, das fern ist von Jeschuas Reich, von dem Gott Abrahams, seinem ewigen Königreich, werden nun diese Jungs auserwählt. In Vers 4 sollen Männer gefunden werden, ja. Und das Erste, was man mit ihnen macht, ist, man soll sie die Schrift und Sprache der Chaldäer lernen. Man soll sie also mit dem Königreichssprache in Verbindung bringen. Sie sollen die Schrift lernen. Sie sollen also eins werden mit diesem Königreich. Dann wird ihre tägliche Versorgung auch noch vorgeschrieben. Ja? Und zwar die Tafelkost dieses fremden Königs. Wir kennen den Vers: Du hast mir einen Tisch im Angesicht einer Feinde bereitet. Also wenn wir mit Jeschua am Tisch sitzen, ist das der sicherste und schönste und wohltuendste Ort. Aber diese Jungs sollen jetzt mit der Tafelkost eines Königs, eines rebellierenden Königs, eines fremden Königreichs versorgt werden. Mit dem Wein, ja, und hier auch, dass sie voll werden, trunken werden von einem Wein, von dem Rauch. Und wir kennen dieses Bild auch von diesem System, dem letzten antichristlichen System, wo diese trunkene Wein, wo der Wein wirklich raustrank, ja, der Babylon, auch die Hure ist voll von diesem Wein, das deckt da auch mit drin. Und man soll sie 3 Jahre lang erziehen. Damit ist gemeint, 3 Jahre lang ein Zyklus von diesen fremden Kultur. Entwurzelung der Kultur. Und ich denke, das sind für mich, als erstes habe ich an die Feste Jahwes gedacht, an Gottes festgelegte Zeiten. Und nicht an die menschlich festgelegten Festzeiten, sondern an die Gotteszeiten. Und diese Kultur, wo die 3 Jungs entwurzelt werden sollen. Also das hat mich alles so in diesem Kontext von: Wir leben in dieser Spannung von diesen 2 Königreichen. Und da ist so viel Tiefe, diese Königreiche, Gottesreich und dieses Reich der Finsternis, dieses Königreich Babylons. Ja, und jetzt ist die Frage, wie können wir uns, wie Daniel, in diesem fremden Königreich bewegen, aber nicht von diesem fremden Königreich sein? Und dieses Buch ist voll davon und ich freue mich da echt, immer tiefer reinzugehen. Und wir sehen gleich im Vers 8, dass der Kern ist: Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Es geht um unsere Herzen. Unsere Herzen ausgerichtet auf unseren König, an seine Ordnungen, an sein Wort, an seine Tora, die Propheten. Das war die Beziehung zu ihm, um uns nicht unrein zu machen mit diesem fremdlichen Königreich, das da draußen um uns täglich ist, auch um mich, um uns alle, hier, in dieser Fremde, in der wir leben, in der wir klarkommen müssen. Interessant ist für mich, dass Daniel nicht keine andere Sache diesen Obersten vorschlägt, wie jetzt die Schrift oder Sprache oder auch diese Kulturveränderung oder auch seinen Namen, den sie verändern wollten, was auch eine Identität von Daniel betrifft, seine Identität, ja, sein Namen, den Gott ihm gegeben hat, sondern dass er auf die Speisen zurückgeht. Und da habe ich Gott gefragt, was soll das sein? Also da musste ich natürlich an Schweinefleisch und so denken für die Juden und auch, was das jetzt für uns ist. Also ich will ja jetzt keine Diskussion über Schweinefleisch, wobei ich da auch eine gewisse Meinung zu habe, aber es geht um was Äußeres und was Inneres. Und ich glaube, auch heute noch ist es so, dass was wir in uns hineinnehmen, obwohl Jeschua auch wieder sagt, das was nicht, was ihr in euch nehmt, sondern das, was euch herausgeht, ist das Unreine. Also von daher, ja, mit Schweinefleisch essen oder unreines Essen oder was weiß ich, also das ist ein Geheimnis noch. Aber ich denke, es geht um was Inneres und was Äußeres. Und Daniel spricht hier was Inneres an. Und dass wir wirklich auf unseren inneren Menschen, ja, achten sollen. Und auch mit Wein trinken und mit all dem, ganz praktisch auch, aber auch geistlich gesehen. Ja. Und ja, das finde ich sehr, sehr bedeutsam. Und vielleicht jetzt als letzten Gedanken, dass wenn wir uns dafür entschließen, unsere Herzen, unser Inneres reinzuhalten, tut Gott seinen Teil. Weil es steht hier, dass Gott Gnade gab. Wo ist es im Vers 9? Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Also Gott greift dann ein und sorgt dafür, dass wir in diesem inneren, gottbezogenen, in dieser Ausrichtung auf Gott mit freiem, mit unserem ganzen Herzen dienen können. Und Daniel hat es aus freien Stücken gemacht. Und jo, so viel mal zu diesem ersten Kapitel, Daniel. Diese Klarheit, wir leben in einem Königreich und wir leben dort drin, aber wir sollen nicht davon sein, sondern unser Königreich. Wir wissen, wo das hingehört. Es gehört nach Zion, es gehört, wo Jeschua auf dem Thron Davids sitzt, wo er regiert, wir seine Weisung aus Zion erhalten. Und jetzt ist die Frage, wie bewegen wir uns in Babylon? Wie bewegen wir uns unter dieser fremden Macht und sind angewiesen auf Gott und er stellt sich immer dazu. Ihr kennt das Buch Daniel auch, diese vielen Male, wo übernatürlich Gott eingreift und Gott stellt sich genauso zu uns. Und in den nächsten Tagen wollen wir erörtern, wie wir uns, was Gott einfach hier in dem Buch uns für Weisungen gibt. Und genau, bis dahin, Shalom.